Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie immer mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding.
Hallo Herr Newe.
Herr Schmieding, heute fangen wir in Deutschland an. Im zweiten Quartal ist eben diese deutsche Wirtschaft um 10,1% eingebrochen. Das ist noch etwas stärker als erwartet. Um diese Zahl einzuordnen, gucken wir auf die Finanzkrise. Während dieser Krise 2009 ist das BIP im schlimmsten Quartal, Anfang 2009, nur um 4,7% geschrumpft. Viele Volkswirte, darunter Sie selbst, waren zuletzt bezüglich der Konjunktur optimistisch. Wie sind Ihre Prognosen für das kommende Quartal und was könnten die Treiber einer Erholung der deutschen Konjunktur sein?
Ja, ich bin weiterhin verhalten optimistisch. Die Zahlen fürs zweite Quartal waren tatsächlich etwas schlechter noch als erwartet. Wir hatten mit minus 8,5% gerechnet. Minus 10,1 ist die offizielle Zahl. Allerdings ist auch diese offizielle Zahl ebenso wie unsere Prognosen mit außergewöhnlicher Unsicherheit behaftet. Beispielsweise gerade für den Monat Juni, den letzten des Quartals, den wahrscheinlich am wenigsten schlechten Monat des Quartals, fehlen ja noch viele Zahlen. Da kann noch das eine oder andere revidiert werden. Aber unabhängig davon, wie schlecht es nun genau war, ich denke, dass wir in Deutschland die Hälfte des Einbruchs des zweiten Quartals bereits im dritten Quartal ausgleichen können. Danach dürfte es dann aber langsamer gehen. Vermutlich werden wir das Niveau der Wirtschaftsleistung von vor der Corona-Krise, also von Ende 2019, erst Anfang 2022 erreichen können. Die Treiber des Wiederaufschwungs sind zunächst einmal wir alle, die privaten Verbraucher. Im Einzelhandel haben die Umsätze im Mai und Juni sogar über Vorjahresniveau gelegen. Da ist der Einbruch bereits ausgeglichen. Ich denke, dass die privaten Verbraucher auch weiterhin bei uns bereit sein werden, Geld auszugeben. Im Sommer könnte dazu kommen, dass wir vermutlich im Inlandstourismus eine gewisse Belebung haben. Ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der seinen Urlaub diesmal im Inland statt im Ausland verbracht hat. Und dazu kommt als dritter Treiber des Aufschwungs auch die Industrie. Im Mai und Juni hat die Industrie wohl weniger aufholen können, zulegen können als der Einzelhandel. Anders gesagt, Verbraucher haben wieder gekauft, die Geschäfte haben aber nicht so viel nachbestellt und vor allen Dingen bei Investitionen waren es deutlich weniger. Aber ich denke, dass die Industrie jetzt langsam nachzieht. Die jüngsten Zahlen zur Industrie, beispielsweise zum Auftragseingang, deuten darauf hin, dass auch die Industrie langsam wieder in Gang kommt.
Dann erweitern wir einmal den Blick und schauen neben Deutschland und der Eurozone mal auf den Vergleich zu den USA. Wie stehen Deutschland und Europa eben in diesem Vergleich da? Und auf welcher Seite des Atlantiks sind die Aussichten derzeit besser?
Die typisch volkswirtschaftliche Antwort ist natürlich, es ist gemischt, es kommt drauf an. Natürlich. Im zweiten Quartal, genau, natürlich, das erwartet man von mir, das gehört zu unserem
Beruf. Genau, vielen Dank für diese erschöpfende Auskunft.
Ich gehe gerne etwas weiter in die Zahlen hinein. Zunächst einmal im Rückblick, im zweiten Quartal ist die US-Wirtschaft um 9,5% geschrumpft. Das ist etwas mehr als der Rückgang in Deutschland um 10,1, aber in etwa eine ähnliche Größenordnung. In der Eurozone insgesamt sah es schlechter aus, minus 12,1, weil vor allen Dingen ja Italien und insbesondere Spanien besonders hart von der Pandemie getroffen waren. Man hat in Europa insgesamt die Lockdowns schneller verhängt als in den USA. Man hat sie hier drastischer verhängt. Das spiegelt sich in den Zahlen. Die USA haben vielleicht auch ein bisschen in den Wirtschaftszahlen davon profitiert im Vergleich zu Europa, dass dort einige der Lockdowns teilweise zu früh gelockert wurden. Und das Ergebnis sehen wir jetzt leider in den Infektionszahlen drüben. Im Ausblick erwarten wir, dass die Eurozone zunächst einmal besser läuft als die USA. Warum? Zunächst einmal, wenn der Fall etwas tiefer war, hat man auch mehr aufzuholen. Wir rechnen für das dritte Quartal in der Eurozone mit knapp 7% Wachstum, in den USA mit gut 5%. Die USA haben derzeit größere Probleme mit der Pandemie. Das dürfte auch die Dynamik in den USA zeitweilig dämpfen, aber hoffentlich nicht zu stark. Wenn wir über das Auf und Ab der einzelnen Quartale hinausschauen, dann dürfte die USA aber alles in allem die Nase leicht vorn haben, aus zwei Gründen. Zum Ersten, man gönnt sich dort schlicht und einfach einen immer größeren Fiskalstimulus. Da wird aktuell verhandelt. Bereits jetzt läuft das Haushaltsdefizit in den USA in diesem Jahr auf 17% der Wirtschaftsleistung hinaus, gegenüber 11-12% in der Eurozone. Und vermutlich wird dort nochmal kräftig nachgelegt. Also die Fiskalpolitik ist in den USA noch aktiver. Und zum anderen, in der Eurozone haben wir ein Mitglied, Italien, das einfach strukturell langsamer wächst und deshalb fast immer im Vergleich mit den USA den Euro-Durchschnitt etwas nach unten zieht.
Prima, dann springen wir noch einmal weiter. In China scheint es bereits besser zu laufen. Obwohl die Exportaufträge und die generelle Beschäftigung niedrig blieben, zog laut chinesischen Medien die Inlandsnachfrage weiter an. Der Caixin Market Einkaufsmanager Index stieg auf 52,8 Zählern nach 51,2 im Juni. Es war der dritte Monat in Folge oberhalb der Schwelle von 50 und ab der dieser Index ein Wachstum der Wirtschaft anzeigt. Außerdem wurde der größte Wachstumssprung seit Januar 2001 vermerkt. Zur Frage, Herr Schmieding, Chinas Wirtschaft hat, so scheint es, eine schnelle Erholung durchlebt. Glauben Sie, dass es dazu auch in Europa kommen kann oder sind hier die Gegebenheiten einfach anders?
Zunächst einmal zu China. Hat China sich schnell erholt? Ja. China hat, nachdem es endlich die Gefahr der Pandemie erkannt hatte, den Ausbruch relativ schnell unter Kontrolle gebracht mit harten Maßnahmen. Das hat China einen gewissen Vorteil gegeben bei der Erholung. Zum anderen ist in China, ähnlich wie in den USA, der fiskalpolitische Stimulus einfach größer als in Europa. Das geht in China vielfach auf altbewährte Weise. Da wird sehr schnell viel Geld in den öffentlichen Bau, in die Infrastruktur gepumpt. Das hilft bei den Zahlen. Allerdings langfristig sind die Aussichten für China eher unsicher. China wird wohl auf Dauer Verlierer des Drangs zu kürzeren Lieferketten sein. Es steht unter kräftigem Druck, gerade aus den USA. Das wird in China Spuren hinterlassen. Unternehmen werden einen Teil ihrer Produktion aus China wegverlagern. Dazu kommt, dass China als Folge seiner vielen, vielen fiskalischen Stimuli-Programme hoch verschuldet ist. Vor allen Dingen hoch verschuldet relativ zu anderen Ländern mit vergleichbar geringem Niveau des Pro-Kopf-Einkommens. China hat sich wohl auch mit seinem Expansionsdrang, neue Seidenstraße, teure Konflikte mit den USA, eigentlich auf vielen Ebenen, finanziell eher etwas übernommen. Also langfristig bin ich für China nicht allzu optimistisch. Da kommen einige Probleme auf das Land zu. Europa hat eine ganz andere Ausgangslage. Natürlich haben wir fast immer eine geringere Wachstumsdynamik als China. Wir sind halt an der Weltspitze. China ist ein Aufholland. An der Spitze ist es immer schwieriger. Und zudem ganz so viel Fiskalstimulus haben wir ja nicht. Aber ich glaube, dass im Blick auf, sagen wir mal, 5 Jahre Europa durchaus auch im Vergleich mit China relativ gut abschneiden kann. Zumindest im Vergleich zu dem, was man von solchen Ländern eigentlich erwarten kann. Denn Europa ist beispielsweise mit dem neuen Aufbauprogramm der Europäischen Union zumindest dabei, einige seiner längerfristigen Probleme anzugehen. In China bleibt das eine offene Frage.
Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt nochmal auf ein anderes Thema. Und zwar müssen wir uns das Thema der Neuansteckungen angucken. In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Juni rasant gestiegen. Auch in Europa verzeichnet zum Beispiel Nordspanien einen rasanten Anstieg. Und eben in Deutschland mehren sich angesichts zunehmender Fallzahlen auch die Warnung vor einer zweiten Welle. Offenbar haben sich nicht alle so gut verhalten, sind im Inland geblieben wie Sie, sondern gerade im Urlaub haben sich vermutlich mehr Menschen angesteckt als in den beiden Monaten vorher. Die Finanzmärkte aber scheinen darauf recht gelassen zu reagieren, oder wie schätzen Sie dies ein?
Ja, die Finanzmärkte reagieren gelassen und alles in allem, muss ich sagen, haben die Finanzmärkte damit derzeit wohl recht. Es ist in den USA tatsächlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuinfektionen gekommen. Im Wochendurchschnitt lagen die Ende Mai bei etwa 20.000 in den USA. Vor 2 Wochen waren sie auf 66.000 hochgeschnellt. Allerdings sind sie jetzt wieder auf knapp 60.000 zurückgegangen. In der Eurozone haben wir auch einen Anstieg erlebt, allerdings auf viel niedrigerem Niveau. Von etwa 2.000 als 7-Tages-Durchschnitt für die Woche auf 7.000, fast die Hälfte davon in Spanien. Wenn wir die USA anschauen, dann sehen wir, dass es dort offensichtlich gelingt, es ist noch früh, aber offensichtlich doch gelingt, mit relativ wenigen Maßnahmen, also Verschärfung von Lockdowns hier und da, punktuell, regional, mit einem wahrscheinlich etwas verbreiterten Tragen von Gesichtsmasken, dass es damit tatsächlich gelingt, die Pandemie wieder langsam in den Griff zu bekommen. Daraus schöpfe ich Hoffnung auch für Europa in dem Sinne, dass bei unserem wesentlich kleineren aktuellen Problem mit der Pandemie es hoffentlich auch gelingen wird, mit kleineren regionalen Maßnahmen und vielleicht mit mehr Disziplin im Abstand wahren, mit mehr Disziplin beim Tragen der Gesichtsmaske, dass es damit gelingt, bei uns härtere Maßnahmen, die wirtschaftsschädlich wären, zu vermeiden. Die Finanzmärkte scheinen das ähnlich zu sehen. Es ist eine offene Frage. Vorsicht ist immer sinnvoll, aber alles in allem läuft es zumindest derzeit nicht völlig in die falsche Richtung.
Sie haben zwischen den Zeilen gehört, vorsichtig formuliert, das Wort Hoffnung in den Mund genommen. Insofern lassen Sie uns mal eine Gegenposition angucken. In den USA hat nämlich ein Mitglied des Zentralbankrates, Neil Kashkari, einen Lockdown von bis zu 6 Wochen vorgeschlagen. Der Wirtschaft könne eine starke Erholung von der Corona-Krise gelingen, aber nur, wenn das Virus unter Kontrolle gebracht werde. Wiederholte Ausbrüche und lokale Lockdowns in den nächsten 1 oder 2 Jahren würden deutlich größere Schäden verursachen und somit zu mehr Firmenpleiten führen, so seine Ausführung. Herr Schmieding, ein Lockdown, wäre er hilfreich oder ist es jetzt schon zu spät? Und meine zweite Frage, wie würde die Wirtschaft auf einen solchen Lockdown in den USA reagieren, der hart, aber zeitlich begrenzt sein würde?
Die Wirtschaft und die Finanzmärkte würden wahrscheinlich sehr negativ auf einen harten Lockdown reagieren, weil wir derzeit darauf setzen, dass wir eben mit kleineren regionalen Maßnahmen, mit kleineren Änderungen beim Verhalten durchkommen. So ein harter Lockdown sollte meines Erachtens nur ein letzter Ausweg sein. Er kann Sinn machen. Er machte Sinn beispielsweise im März, als wir weniger über das Virus wussten, als wir eine explosionsartige Zunahme der Fälle hatte. Derzeit macht, glaube ich, ein harter Lockdown keinen Sinn. Wir sehen ja an den Zahlen in den USA, dass offensichtlich die kleineren, gezielten regionalen Maßnahmen ausreichen, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. Wir lernen ja langsam mit dem Virus zu leben. Wir lernen mehr, wo er gefährlich ist, wie gefährlich er ist, wie wir uns schützen können, wie wir vor allen Dingen die besonders verwundbaren Menschen schützen können. Deshalb denke ich und setze ich darauf, dass wir eben mit gezielteren Maßnahmen davon kommen. Es könnte durchaus so sein, dass einige der Maßnahmen, regionale Verschärfung, gerade vielleicht auch im Herbst und Winter, wenn das Virus sich besser ausbreiten kann, dass die auch dann und wann mal wieder etwas die Konjunktur eintrüben. Aber einen Rückschlag, wie es ihn im März, April gegeben hat, den halte ich nicht für notwendig. Und ich hoffe bisher, dass es uns gelingen wird, das zu vermeiden. Als Volkswirte können wir letztlich das medizinische Geschehen nicht beurteilen. Aber die Evidenz, die wir eben jetzt haben, über den Umgang mit regionalen Ausbrüchen in Deutschland, in Europa, über die jüngsten 6 Wochen in den USA, die Evidenz spricht doch dafür, dass der harte Lockdown nicht notwendig sein würde. Und wenn kleinere Maßnahmen reichen, dann glaube ich, wird das die Richtung der Konjunktur und auch der Finanzmärkte nicht nachhaltig prägen.
Prima, da war wieder ein bisschen Konjunktiv drin, aber es war positiv. Nehmen wir das so zum Ende mit. Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Lieber Schmieding, herzlichen Dank für Ihre Einblicke heute.
Gerne. Ein bisschen Konjunktiv muss ja immer sein, gerade in diesen unsicheren Zeiten. Aber Sie haben recht. Der allgemeine Ausblick ist eigentlich für Wirtschaft und Finanzmärkte. Wir haben einen ganz, ganz kräftigen Rückschlag gehabt im März und April. Wenn nicht etwas richtig, richtig erneut schief geht, dürfte eigentlich die Erholung davon im Trend weitergehen, auch in der Konjunktur mit gewissen Schwankungen natürlich.
Vielen lieben Dank. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Folge auch für Sie wieder interessant war. Wie immer gilt, wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gern weiter. Und bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie schön gesund und bis kommende Woche.
Wichtiger Hinweis: Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Podcast und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung EU Nummer 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung EU Nummer 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WPHG. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.behrenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.